Da bin ich. Moment, Leute, ich muss mal kurz Fenster zumachen. Exzellent. So, wann ist denn das Lebenslauf? Als nächstes. Morgen kann ich es nicht machen, also heißt am Wochenende höchstwahrscheinlich. Ich hoffe mal Samstag. Samstag ist immer ein ganz guter Tag für neue Bits. Heute machen wir kein Kubernetes. Nee. Oh, heute machen wir gar nichts. Ich habe heute ein bisschen so wieder Kubernetes gebastelt. Ich habe mal versucht, ein GitLab zu hosten in Kubernetes. Leute, ich sage euch, das ist abfuck, das selbst zu hosten. Ich weiß schon, warum man sowas normalerweise nicht selbst hosten will. Ich weiß nicht, an mir liegt's nicht. In dem Fall liegt's nicht an mir. Bei den letzten Videos hat's immer an mir gelegen. Kurz gucken, ob heute noch irgendwie Kreisel Grind MMO ist, aber die waren bis jetzt alle nicht da, deswegen vermute ich mal nicht. Nee, nix. Kein Kreisel Grind. Leute, ist wirklich... Du findest GitLab mittlerweile fürchterlich, weiß gar nicht. Ich kann dazu nicht viel sagen. Ich habe GitLab selbst ewig nicht benutzt. Aber ich dachte mir so, hey, warum hauen wir nicht einfach mal in meinen lokalen Kubernetes-Cluster Helm Install GitLab rein? Und das ist im Prinzip auch einfach. Leider funktioniert wieder ein paar Sachen nicht. Und das ist ewig abfuck, das rauszukriegen, ja. Zum Beispiel ist der Standard Runner-Container verbuggt und du musst erst einmal ein paar Helm-Chart-Werte überschreiben, dass der mit dem Ubuntu-Image und nicht mit einem Alpine-Image startet, weil das Alpine-Image hat DNS-Auflösungsprobleme. Da gab es witzigerweise erst vor kurzem ein Hacker News Alpine Post. Never use again oder sowas hieß das. I will never use again Alpine Linux. Und das war mir so auch gar nicht klar. Alpine hat Probleme, wenn DNS-Anfragen größer als 512 Byte sind. Also, beziehungsweise DNS-Requests größer sind als 512 Byte. Der gesamte Request, nicht nur die Anfrage. Und da muss man sagen, das wusste ich nicht und das ist ziemlich scheiße, weil je nachdem, was so ein DNS-Server returnt, kann man durchaus schon mal über 512 Byte kommen. Ich meine, wenn das Ding erstmal MX Records, vier weitere Server und hast du nicht gesehen, returnt, dann gibt es auf einmal doofe DNS-Probleme, von denen man nichts wusste. Und jetzt hat lustigerweise der GitLab Runner auch Probleme gehabt, den ich installiert habe mit Alpine Linux. Und dann geht's weiter. Dann funktioniert beim Runner natürlich kein Docker in Docker, weil es ist ja quasi schon ein containerisierter Workload und sowas. Es ist alles ein bisschen eklig. Ja. Nee, ich wollte mal so ein komplettes System drauf klatschen. Ich dachte mir, hey, die haben so einen Helmchart zum Installieren, haust du mal drauf. Es ist tatsächlich unglaublich bescheuert gemacht. Also, ja, es ist wieder viel, viel zu kompliziert. Nee, heute kein Kubernetes stellst. Das kriege ich heute auch nicht noch auf die Reihe. Ich habe tagsüber ein bisschen Kubernetes gestellt. Und da habe ich jetzt keinen Bock drauf mehr. Ich mal gucken. Realistisch ist es eh nicht. Warum sollte man GitLab in einem Kubernetes-Cluster selbst hosten? Macht ja eigentlich jetzt relativ wenig Sinn. GitLab entwickelt sich auch super langsam, bei denen sind Issues 2 Jahre. Gut, das ist aber normal bei größeren Projekten. Die kriegen ja tausende Issues oder hunderte Issues. Die kannst du gar nicht alle fixen. Und kennt ihr so GitLab? Nein, nicht GitLab, GitHub. GitHub-Projekte. Warte, was ist denn mit der Musik wieder los? Warum ist hier zweimal so laut? Leute, ich brauche was. Ich brauche Relaxing. Hier, das da jetzt. Ja, besser. Kennt ihr größere Open Source oder generell GitHub-Projekte, Es wird dann YouTube geschaut, ja. Ja, oder zumindest teilweise. The brutal downfall of... Ach, er wieder! Der hat schon lange keinen... Von dem haben wir schon lange nichts mehr geguckt. Ja, was ich sagen wollte... Kennt ihr die GitHub-Projekte, die so einen automatischen Ich-schließe-das-Issue-Bot drinne haben? Das ist das Unsinnigste überhaupt. Und das fuckt mich jedes Mal ab. Du suchst nach irgendeinem Fehler, findest was über Google, stellst fest, oh, das ist sogar ein Ticket schon offen in dem Projekt, was verbuggt ist, guckst rein, Auto-Close nach 30 Tagen. Nichts wurde gemacht, nichts wurde reagiert. Es ist so hängen geblieben. Deswegen mache ich das auch nicht. Der Fiat Champ wird Issues aufhaben bis 2045. Wenn es keinen mehr interessiert. Ich werde den Kram nur closen von Hand oder halt fixen, wobei ich gerade keinen Bock habe. Ja, Auto-Close nach 30 Tagen ist richtig, richtig blöd. Nee, machen wir heute gar nicht. Heute gucken wir ein bisschen. Heute schwätzen wir ein bisschen, gucken ein paar Videos oder so. Ist ja auch nur noch quasi fast knapp 2 Stunden Zeit. Ja, aber das finde ich total bescheuert, diese Auto-Close-Geschichte, die da manche machen. Docker in Docker im Runner funktioniert? Ja, aber das funktioniert nicht so ohne weiteres, wenn dein Runner in einem Kubernetes-Cluster läuft. Wenn dein Runner in einem Kubernetes-Cluster läuft, musst du als erstens den Container privileged ausführen und dann irgendwelche Environment-Variablen setzen, und das hat bei mir nicht funktioniert. Wobei es eigentlich eine ziemlich doofe Idee ist, den Privileged Container im Kubernetes Cluster auszuführen und da irgendwie Docker-Zeug freizugeben. Ich weiß nicht, was das bedeutet für Zugriff auf den Kubernetes Cluster selbst. Das klingt zumindest nicht nach einer guten Idee. Kann denn jeder den Kubernetes-Cluster ausschalten oder so? von innen. Das klingt jetzt irgendwie nicht so sinnig. Ich muss auch sagen, ich find's gar nicht mal großartig sinnvoll. Ja, wie habt ihr das gemacht? Ja, Moment. Ihr baut Docker-Images in Kubernetes. Ja, gut. Ich will bilden, das da will ich machen. Also wie gesagt, also GitLab selbst sagt, man muss den Container Privilege starten und irgendwie Zugriff auf den Cluster geben, was irgendwie an sich schon ziemlich komisch ist. Ach so, Docker in Docker, ja, Docker in Docker funktioniert, das ist, keine Ahnung, weiß nicht, was es ist, kenne ich nicht. Aber ich will das ja gar nicht wirklich machen, ich wollte es ja heute nochmal ausprobieren, weil... An sich finde ich es ziemlich unsinnig, ehrlich gesagt. Da hast du nämlich irgendwie so ein Henne-Ei-Problem. Also wenn du alles in deinem Cluster über irgendein Git-Repo laufen lässt, was dann selbst wiederum im Kubernetes-Cluster gehostet ist und mal irgendwas geht kaputt, dann ist das Repo nicht da, du kannst keine Änderungen machen. Das ist alles ein bisschen unsinnig. Also wenn schon, sollte das ein extra Cluster sein oder, ganz ehrlich... Nehmt einfach irgendeinen gehosteten Service und gut ist, wenn man eh schon in der Cloud unterwegs ist. Warum sollte ich den Kram selbst hosten, wenn es was Fertiges gibt und man hat sich schon dafür entschieden, dass man Cloud-Services benutzt. Wenn man alles offline machen will, ganz ehrlich, dann würde ich schlicht und ergreifend eine VM hinhauen und gut ist. Dass das unabhängig davon ist. Weil den Cluster managen über ein System, was selbst im Cluster läuft, ist immer ein bisschen doof. Und außerdem muss ich sagen, war es ziemlich kompliziert bisher. Ja. Was sind gute Weiterbildungen für Fachinformatiker-Systemintegrations-Azubis? Also Integration wird zwar mit I geschrieben, aber trotzdem. Kommt drauf an, was dich interessiert. Was interessiert dich denn? Sag mal, was dich für einen Bereich interessiert. Das kann man pauschal nicht sagen, man, du kannst alles und nichts machen. Nee, mach ich nicht. Ist das irgendein... VR-Ding oder mal das x-te Remake von Resident Evil 4 oder die x-te Neuauflage. Das Drama habe ich übrigens auch nur am Rande mitbekommen, um GTA oder GTI oder GT, wie auch immer das ausspricht. Die wurden von irgendeiner Firma in Hongkong nicht übernommen, sondern irgendeine Hongkonger China-Chinesen-Firma will jetzt Support dafür anbieten oder sowas. Es gab einen riesigen Shitstorm. Also einen riesigen Shitstorm ist vielleicht übertrieben. Nicht zu verwechseln oder zu vergleichen mit dem Wizard Game Shitstorm. Das hat deutlich mehr Leute interessiert, als das, wenn Leute irgendwie was forken. Und jetzt gibt es irgendwie einen Fork, der wird von Codeberg entwickelt. Kein Schimmer, was da wieder abgeht, Mann. Wenn der Friseur aber wieder Bock hat. Kannst du Seth und Rekex gut? Ja, geht ganz gut, ja. Seth Syntax ist aber abartig. Und du kannst auch nicht alle Rekex-Schweinereien in Seth machen. Welche? Gab's wieder neue? Ich kenne nur die 4chan-Leaks. Dass es in der Zeit 2020 bis 2030 spielen soll. Und also, dass es nicht mehr ganz so futuristisch ist, dass es wieder einen Singleplayer haben soll. Und boah, weiß ich gar nicht. Ja, genau. Battle Royale zum Start. Ja, mal gucken. Ganz ehrlich. 4chan-Leaks haben ja schon ab und zu mal gestimmt. Kann durchaus sein, klingt auch sinnvoll. Ich meine, gerade das mit dem Battle-Royale-Modus für Battlefield 7 klingt insofern sinnvoll, weil der neue Battlefield-Chef ja der von Apex Legends ist und der hat halt Erfahrung mit Battle-Royales und die Leute haben schon lange nach einem Battle-Royale geschrien. Zumal Warzone 2 nicht so gut läuft, wie es sein könnte. Vielleicht haben sie die Hoffnung, so aus diesem Modern Warfare Military Bereich ein paar Leute abzugreifen. Und das könnte durchaus klappen, also wenn das gescheit ist. Ich traue halt DICE nicht mehr zu, dass sie was Gescheites machen. 128 Spieler Battle Royale, das würde ich durchaus verstehen. Das klingt irgendwie sinnig, je nach Karte. Aber normale Spielmodi weiß ich nicht, ob 128 so sinnvoll ist. Das hängt aber auch ein bisschen von den Karten ab und wie die Spotting-Mechanik und alles funktioniert. In Battlefield 2042 ist es ja aktuell so, dass dich irgendwie so jeder dahergelaufene Dude irgendwie spotten kann. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn du 64 Spieler hast, die auf dich gucken können, potenziell. Ja. Was? Habt ihr Vorschläge, wie man sein eigenes BIOS pricken kann für ein Notebook, auf das man Wut hat? Da gibt's was viel Einfacheres. Selten von sowas. Also wenn du ein Notebook kaputt machen willst, dann kannst du es auch richtig kaputt machen. Dann machst du richtig kaputt. Warum willst du das BIOS pricken? Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Das wird wahrscheinlich. Also, wenn das ein halbwegs gescheites Notebook ist, wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Hä? Muss was mit geprägtem BIOS anfangen? Ich check nicht, was los ist. Ist es schon geprägt oder willst du es prägen? Hä? Da gibt's jetzt, das ist unverständlich. Du willst es prägen. Ja, du willst dein Notebook kaputt machen. Warum haust du es nicht kaputt? Also ich meine, ich könnte mir einfachere Varianten vorstellen, ein Notebook zu zerstören, als das BIOS zu prägen. Oder hat es irgendeinen Grund, warum du ausgerechnet das BIOS pricken willst und nicht das Ding kaputt machen willst? Mal ganz davon abgesehen, dass es wahrscheinlich gar kein BIOS mehr ist. Also wie gesagt, Force Power Off wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Es ist gar nicht so einfach, ein BIOS zu pricken. Ich meine, vielleicht kannst du im BIOS-File mit dem Hex-Editor rumsauen und das dann flashen, falls der keinen Checksum der Überprüfung macht oder sowas. Tja. Dann fällt mir da so spontan auch nichts ein. Die Dinger sind ja absichtlich so gemacht, dass man sie relativ schwer bricken kann, weil sonst das Notebook nicht mal bootet. Tja, nee, keine Ahnung, fällt mir jetzt nichts ein. Die Leute sind einfach nicht mehr da. Ich verstehe es auch nicht, warum sie es nicht gebacken kriegen. Nein, das wird bei den meisten nichts bringen, großartig Strom rausziehen. Da steht zwar immer da, Achtung, bitte nicht den Strom abschalten, aber bei den meisten passiert dann gar nichts. Das ist eine gute Frage. Da kann ich mal meinen Senf zugeben, auch wenn ich noch nicht alle Cloud-Plattformen wirklich jetzt so ausführlich benutzt habe. Also, ich kenne mich mit Azure am besten aus. Ach Moment, ich habe mich verlesen. Ich habe gelesen, Azure AWS oder GCP. Ich habe mich verlesen. Ich dachte, du willst wissen, was die unterzwischen, welche Cloud-Plattform ich am besten finde. Nee, okay, du willst wissen, würdet ihr für Infrastructure bei AWS eher Terraform oder CDK nutzen oder doch? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich kenne das Amazon eigene Zeug nicht. Ich habe das noch nicht verwendet. Ich würde allerdings persönlich eher zu Terraform tendieren. Weil du mit Terraform auch andere Sachen machen kannst und nicht so sehr an diesen einen Cloud-Anbieter gebunden bist. Und da lernst du halt auch was für die Zukunft. Ja klar, ich meine, du kannst sagen CDK, lernst du auch was für die Zukunft, aber die Zukunft heißt dann auf jeden Fall AWS. Also ich würde mir auf jeden Fall Terraform angucken und ich würde wahrscheinlich Terraform auch vorziehen. Das liegt aber daran, weil ich auch mit anderen Cloud-Plattformen als AWS was machen will. Mit AWS mache ich eigentlich am wenigsten. Bei AWS blicke ich immer nicht durch, wie die einzelnen Dinger heißen. Die haben ein Fargate und sowas. Was soll Fargate sein? Fargate ist, glaube ich, der Managed Kubernetes Service von Amazon und so Dinger. Die haben Namen, da blickst du überhaupt nicht durch. Nee, da blickt auch AWS nicht durch. Ja, also die Benamungen sind... Bei Google Cloud habe ich jetzt gesehen, ich habe mich jetzt in letzter Zeit öfters mit Google Cloud beschäftigt, da geht es zum größten Teil. Ja, also die Hosted Postgres-Dinger heißen dann auch Hosted RDB oder irgendwie sowas. Und also da muss ich sagen, das Zeug bei Google ist eigentlich ganz sinnvoll benannt. Bei Azure geht's auch einigermaßen. Das kann sein. Ich weiß es aus dem Kopf nicht, aber es ist auf jeden Fall wirr, wie das Zeug bei Amazon benannt ist. Da blicke ich nicht durch. So, das muss ich sagen, ich habe auch schon ein bisschen in letzter Zeit mit Pulumi rumgespielt. Finde ich persönlich viel angenehmer als Terraform. Ich bin aber zumindest froh, dass Terraform kein YAML verwendet. Wobei, kann Terraform nicht sogar mittlerweile YAML? Anscheinend können die auch YAML mittlerweile. Also ich bin ja eigentlich ganz froh, dass Terraform kein YAML verwendet, weil YAML geht mir auch in letzter Zeit zunehmend auf den Sack. Man ist ja bald kein DevOps-Engineer mehr oder kein Anwendungsentwickler mehr oder kein Admin mehr, sondern man ist eher YAML-Engineer. Weil alles mittlerweile nur noch in YAML ist. Und YAML ist so kacke zu lesen und YAML ist so verbose, das ist so lang alles. Du schreibst alles 30 Mal hin und ich bin kein großartiger YAML-Fan. Ja gut, du kannst jetzt manchmal nicht aussuchen, ja? Wenn du halt Tools verwendest, die YAML-Config haben, dann ist YAML-Config das Einzige, was du machen kannst. Und selbst wenn nicht, selbst wenn es dafür dann irgendwelche Tommel-Möglichkeiten gibt, ist halt die Frage, wieder, ob das irgendwas Community-Maintainedes ist, wo dann morgen keinen Support mehr gibt. Ist das irgendwas, was auch die anderen verstehen, wenn man mit diesem Service nur YAML gewöhnt ist? also eins muss ich sagen, eins habe ich die letzten Jahre über gelernt. Es ist sinnvoll, sich an Defaults zu halten, beziehungsweise so wenig wie nötig von den Defaults abzuweichen. Einfach der Klarheit halber. Und nachdem das manchmal so kompliziert werden kann, alles, was man macht, ist es sinnvoll, wenn man bei Defaults bleibt, wenn möglich. Ja. Dann hast du auch nicht das Problem, dass du irgendwie ein Custom-Plugin brauchst von irgendeinem Third-Party-Typ, der dann in 2 Monaten keinen Bock mehr hat. Weil wenn man sich mal anguckt, wie zusammengestückelt manche Services mittlerweile sind, die bestehen aus 180 verschiedenen Einzelteilen und Produkten und alles lässt sich ein bisschen anders konfigurieren und sowas. Da bin ich mittlerweile auf dem Standpunkt, dass ich sage, hey, manchmal ist es sogar sinnvoll, vielleicht auf ein bisschen Funktionalität zu verzichten, wenn man es halt nicht zwingend braucht. Und lieber bei dem Default zu bleiben und das, was mitgeliefert wird, als noch 3 zusätzliche Plugins, die dann nochmal extra konfiguriert werden müssen. Das ist richtig. Wie gesagt, mir hat das auch gut gefallen. Also ich persönlich würde, wenn ich die Auswahl habe, die Sachen auch lieber in Pulumi machen als in Terraform. Das stimmt, Terraform lässt sich nicht 1:1 transferieren. Also alles sieht anders aus. Vor allem liegt es halt auch daran, weil die Dinger unterschiedlich heißen. Es heißt halt bei AWS anders als bei Azure oder bei GCP. Und dann heißt das halt auch in Terraform anders, weil die Cloud-Anbieter den Kram halt unterschiedlich benennen. Ja gut, ist halt so. Aber man kann sich zumindest dran gewöhnen, wie man Terraform an sich verwendet. Von der Syntax her, wie man Schleifen macht und sowas. Was auch immer die sich da ausgedacht haben, aber... Boah, meine Augen. Oh, ich brauch... Moment. Das ist just pure Pseudocode. Ja, count. Wenn ich das hier schon sehe, Mann. Was zum Teufel? Da haben sie sich auch was ausgedacht. Genauso eklig wie Schleifen in Ansible. Wobei es da mittlerweile Möglichkeiten gibt. Ja. Guckt euch das mal an. Hallo, wie wäre es einfach mal mit einem Beispiel? Count, ja. Der ganze... Ja, for each, das ist doch eklig, Mann. Was haben sie sich da ausgedacht? Man kann irgendwie NeoVim streamen. Oh, das müssen wir auch noch machen, ja. Nee, wahrscheinlich, also morgen gar nichts. Also, wobei morgen bin ich arbeiten und dann abends wahrscheinlich Kreiselgrind. Wochenende muss ich ein Video machen, dann machen wir ein bisschen Kubernetes-Stells. Mal gucken, wann wir das mit NeoVim machen. Mir ist eine Sache letztens aufgefallen, was an Ansible kacke ist im Vergleich zu Puppet. Wir haben ja bei mir auf der Arbeit relativ viel Puppet noch, weil da seit, keine Ahnung, über 10 Jahren dran rumgewurstelt wird. Da gab es noch kein Ansible. Und Puppet hat ein schönes Feature. Man kann sagen, also Serverkonfiguration, sowohl in Ansible als auch in Puppet, kann man zum Beispiel definieren, dieser Server braucht... den User Max mit Berechtigung auf Verzeichnis XY und sowas. Kann man in beiden Tools konfigurieren, ist kein Problem. Aber in Puppet kann man sagen, Puppet run no op. Und dann zeigt er einem an, was er machen würde. Das geht in Ansible zwar theoretisch auch mit, glaub, wie heißt das, Test Mode. Bei Ansible ist es aber so, dass Test Mode nicht so schön anzeigt, also was er jetzt genau machen würde und dass Testmode optional ist. Also Testmode ist nichts, was Ansible direkt unterstützt, sondern was die unterschiedlichen Provider und Module unterstützen müssen. Also da muss ich sagen, da finde ich das, wie es Puppet gemacht hat, immer noch schicker. Dafür finde ich Ansible viel einfacher zu handhaben als Puppet. Frage als Informatiker, Azubi. Ich würde gern ein wenig mehr in die Welt von Linux einsteigen. Hat aber bisher nur wenig Berührungspunkte. Hast du gute Tipps für den Einstieg in die Linux-Welt? Bei uns wird eigentlich nur Windows benutzt. Tja gut, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, auf der Arbeit in Kontakt mit Linux zu kommen, wenn die nur Windows verwenden. Da bleibt dir nichts übrig, wie dich privat ein bisschen damit zu beschäftigen. Oder aber, vielleicht gibt es ja tatsächlich die Möglichkeit, dass du was auf der Arbeit machst, was irgendwie auch für den Arbeitgeber von Mehrwert ist. Fällt mir jetzt spontan, ehrlich gesagt, nichts ein. Man könnte ja Microsoft SQL auf Linux hosten. Du willst lachen, also das funktioniert. Ja, das geht. Das ist sogar mittlerweile offiziell supported. Aber ich wüsste nicht, warum man das machen sollte, wenn man außer jetzt nicht besonders masochistisch veranlagt. Du kannst dich natürlich privat damit beschäftigen, das ist kein Ding. Installierst du dir eine VM, installierst dir VMware oder VirtualBox oder sonst was und dann installierst du dir neben deiner Linux-Kiste, neben deiner Windows-Kiste, installierst du dir eine Linux-Kiste, eine VM und kannst du rumwursteln. Nee, kein Kubernetes-Cluster installieren wir. Leute, empfehle den Leuten nicht so komische Dinger. Er hat kein Linux-Know-how und die Leute dort in die Firma haben auch kein Linux-Know-how. Warum sollen die sich in ihr eigenes Kubernetes-Cluster installieren? Na gut, vielleicht ist es auch die Taktik, ihr wollt, dass die Firma pleite geht, weil sie nur Windows verwendet sonst. Also, nee. Ja, machst du hier eine VM, Linux drauf, gut ist. Ja, ich lösche das mal und da kannst du hier ein bisschen mit rumbasteln. Du kannst dir natürlich auch irgendwelche Cloud-VMs mieten und sowas, wobei ich ehrlich gesagt sagen würde, nimm nichts, was im Internet hängt, sondern probier's lokal aus. Und ich finde ja persönlich, das ist die beste Variante, was du machen kannst, wenn du eine Linux neben, du kannst auch einen Raspberry Pi holen, aber Raspberry Pis sind aktuell zu teuer. Also ich finde es am sinnvollsten, du setzt dich erst einmal ganz normal mit Linux auseinander in Form von irgendeiner Installation in der VM mit grafischem Interface und arbeitest ein bisschen so mit Linux, da wo es halt geht. So mache ich das ja auch. Ich habe ja meine VM auf dem zweiten Desktop und ich mache alles, was nicht unbedingt unter Windows gemacht werden muss, in meiner Linux-VM. Und da lernt man schon einiges dabei. Einfach, wenn du das tagtäglich benutzt. Also, du lernst was, wo man bestimmte Pakete konfiguriert, so wie man Kommandozeilen Sachen handelt und sowas. Das lernt man wahrscheinlich im täglichen Umgang als Desktop-Distribution, wo man halt drauf arbeitet und auch täglich benutzt, besser als sich ab und zu mal per SSH auf dem Server einloggen und da ein bisschen rumbasteln. Ja. Also das würde ich machen. Ganz ehrlich, ich würde gar nicht mit Serveranwendungen anfangen, auch wenn das vielleicht dein Ziel ist in Zukunft, dass du sagst, hey, du willst doch mal Linux-Server administrieren, aber du brauchst erstmal Linux-Grundlagen. Und Linux-Grundlagen heißt unter anderem Kommandozeile lernen und generell so ein bisschen Linux so Feeling und Kenntnisse aufbauen. Und da ist tatsächlich das Beste, man verwendet das tagtäglich. Das heißt, mach dir eine Linux-VM, hau dir einen Arch Linux drauf und ein Ubuntu, wenn du nicht, also nehmen Ubuntu oder ein Mint oder sowas zum Mint Linux zum Starten. Wobei ich ja auch persönlich sagen würde, So ein Arch Linux Install ist auch kein Ding, weil wenn du es geschafft hast, dir dort ein grafisches Environment zu installieren, sodass es ganz gut funktioniert, hast du schon mal einiges gelernt. Wird aber am Anfang vielleicht ein bisschen frustrierend. Aber das ist wichtig. Also wenn du täglich damit arbeitest, lernst du unglaublich viel. Du lernst mehr als Kurse. Ganz ehrlich, Kurse bringen überhaupt nichts. Kurse sind gut, um so die ganzen Begriffe, die mit einem Thema zu tun haben, aufzuschnappen. Ich habe mir beispielsweise auch vor ein paar Wochen bei Udemy so im Schnelldurchgang ein paar Kubernetes-Sachen angeguckt und auf YouTube. Damit ich da ein bisschen so, ein bisschen wieder, was die Basics angeht, besser durchblicke. Ich habe das aber total schnell durchgeskippt und habe mir angeguckt, okay, ich brauche im Hinterkopf, muss ich mir beispielsweise merken, Helmcharts anpassen, eigenes Value-File, okay, Ingress-Controller, guck da, hier, da. Habe ich ganz schnell durchgemacht innerhalb von einem Tag. Das war irgendwie ein Kurs mit irgendwie 12 Stunden Videolaufzeit oder sowas. Ich habe die Videos auf 1,25% Geschwindigkeit gestellt und habe noch die ganze Zeit hier Pfeiltaste gedrückt nach vorne. Und dann hatte ich so einen groben Überblick. Und dafür sind Kurse gut. Aber ansonsten zum tiefgreifend Lernen musst du die Kurse machen und gleichzeitig dabei üben. Oder am besten halt auch tagtäglich verwenden. Tagtäglich verwenden ist das Beste, was du machen kannst. Ja, Mail-Server. Mail-Server ist auch nichts, was man eigentlich machen will. Mail-Server ist total abartig. Ja. Also du wirst auf jeden Fall sehr viel lernen, wenn du dir ein Linux-System installierst in der VM und das versuchst täglich, so für die meisten Sachen, die nicht unbedingt Windows erfordern, oder sag mal so, muss ja auch nicht für das meiste machen. Ja, normales Internet-Surfen auf YouTube und so, das mache ich hier noch in meiner Windows-Kiste. Aber so für ein bisschen, wenn du was programmierst, wenn du ein bisschen was basteln willst, dann mach das unter Linux. Ich würde sagen, ich bin tagsüber so ungefähr so 60% unter Linux ungefähr 60% unter Linux unterwegs, ungefähr 40% unter Windows unterwegs. Und da lernst du viel, weil du wirst auf einmal Probleme haben, wo du dich fragst, hey, wie konfiguriere ich das jetzt? Da musst du gucken, wie du auf der Kommandozeile was editierst, gucken, wo liegt denn die Config-Datei und solche Geschichten. Was ist denn das? Und dann stellst du zum Beispiel fest, fuck, meine Tastatur ist kaputt. Und jetzt geht sie wieder, nachdem man das Terminal neu gestartet hat. Alles gut. Ja, so will ich das machen. Ich finde JSON tatsächlich angenehmer als YAML. Das stimmt, dass JSON keine Kommentare unterstützt. Allerdings neuere Versionen oder Standards von JSON können ja mittlerweile auch Comments. Aber vieles unterstützt das noch gar nicht. Haben wir letztens erst uns angeguckt. Ja. Also, es könnte auch irgendeine Extension gewesen sein, wo irgendeiner zum Standard was dazu gedichtet hat. Aber ich bilde mir ein, in einem der neueren Standards gibt es mittlerweile auch Kommentare. Meine Augen, Alter. Aber das unterstützen noch nicht viele. Ja, das stimmt. Na gut, man kann auch unter Pulumi irgendwie auch Terraform Provider benutzen, oder? Das Nervige an Terraform ist, dass man sich selbst um den State kümmern muss. Naja, irgendwo musst du deinen State doch ablegen. Das ist eh das Beste, wenn du Terraform, also den State würde ich nie ins Git-Repo oder so einchecken. Was zum Beispiel ganz cool sein muss, ist, wenn man, das kann ich aus praktischer Erfahrung nicht sagen, aber wenn ich jetzt nochmal was neu machen würde mit Terraform und was vorschlagen könnte, dann würde ich sagen, dass man das einfach in irgendeinen S3-Storage in der Cloud mit eincheckt. Weil dann hast du das auch. Okay, wie gesagt, CDK habe ich noch nie verwendet. Was ich Neo will machen will, ich will mir mal angucken, wie so das Plugin-Ökosystem ist und wie man das gescheit mit Lua konfiguriert. Ich habe ja NeoVim noch nie groß, also ich hatte das schon eine Weile mal installiert. Ganz am Anfang, als es noch neu war, das war noch irgendwie 0.1 oder sowas. Weil die da asynchrone Syntax-Highlighting und sowas drin hatten, was ich ganz cool fand. Danach habe ich aber aufgehört, Vim aufzubohren. Mega krass und bin hauptsächlich auf Visual Studio Code und JetBrain IDEs umgeschwenkt für alles, was ich so mache und benutze Vim jetzt tatsächlich nur noch für Dinger wie Kommandozeilen editieren und dementsprechend kurz ist meine Vim-RC auch. Da ist nichts mehr großartig drin. Ich weiß bei manchen Sachen auch gar nicht mehr, warum die da überhaupt drin stehen. Huh. Übrigens, es gibt ein sehr cooles Projekt für AWS-Entwickler. Ich zeige euch das mal, falls ihr das noch nicht kennt. Ich habe es selbst noch nicht verwendet, aber ich bin letztens darüber gestolpert. Die haben fast alle AWS-APIs nachgebaut, sodass man sie lokal verwenden kann. Das ist nicht für Performance oder so gedacht, das ist nur dafür gedacht, dass man nicht schon während der Entwicklung 50.000 Euro Kosten verursacht laufend. Also du kannst mehr oder weniger alle AWS-APIs lokal damit verwenden. Ist auch nicht ganz unbeliebt mit 46.000 Sternen. Kannst das lokal hosten und dann, ohne dass du Cloud-Ressourcen brauchst, lokal dein Kram ausprobieren und dagegen entwickeln. Das finde ich klingt sehr nice. Nur, dass ich halt kein AWS verwende normalerweise. Also keine Ahnung, wie gut das wirklich ist. Aber die Idee dahinter finde ich nice. Also man kann auch so Sachen wie DynamoDB und sowas verwenden. Da, wie gesagt, die API, das heißt nicht zwangsläufig, dass das wirklich auch performant ist wie in der Cloud. Das läuft ja immerhin lokal und ist in Python implementiert, kann es ja gar nicht sein. Aber es ist viel angenehmer, gegen was zu entwickeln, was lokal ist, als wo du laufend dann auch noch Geld dafür bezahlen musst. Ja, Bind macht auch kaum noch einer. Also Bind brauchst du an manchen Stellen, aber in der Regel brauchst du es nicht. Und Mailserver macht auch keiner mehr, der bei Verstand ist selbst. Ne? Wir haben letztens zum Beispiel ein bisschen Kubernetes-Zeug gebaut. Machen wir übrigens demnächst auch weiter, hier sind noch ein paar Sachen offen. Und ich habe mir dann mal so überlegt, okay, jetzt mal realistisch betrachtet, ich hätte irgendeinen Managed Kubernetes-Cluster in der Cloud. Was würde ich darauf laufen lassen? Und ich würde tatsächlich gucken, dass ich nach Möglichkeit reine, nach Möglichkeit, sag ich, ja, so gut wie nur Stateless-Anwendungen drauf laufen lasse und alles andere, wo State irgendwie hin muss, über Cloud-Services laufen lasse, wenn ich es in der Cloud laufen lassen will, wohlgemerkt, ja. Also ich würde die Datenbank nicht selber hosten im Kubernetes-Cluster. Ich würde irgendeine Managed-Datenbank benutzen. Ich würde auch irgendwelche Message-Queues und sowas nicht im Kubernetes hosten, sondern irgendwelche Cloud-Services dafür verwenden. Weil man muss sich ja nicht, also wenn man sich schon dafür entschieden hat, Sachen in der Cloud zu verwenden, dann muss man sich ja auch nicht unnötig das Leben schwer machen, sondern kann das benutzen, was angeboten wird. Wenn es preislich hinhaut und alles kann, was man will. Aber ich meine, was soll eine Managed Postgres in der Google Cloud nicht können? Das ist das stinknormale Postgres-Datenbank. Nur, dass man sich nicht selbst um Failover, Cluster-Management, Master-Selection und sowas... Oh, darf man das... Weiß gar nicht, ob das auch... Ob das Wort überhaupt noch okay ist, ja. Master-Selection kümmern muss und sowas. Ist halt viel angenehmer. Hast du was mit dem Wireless Wire... Mit dem was? Dem Wireless Wire Cube? Nee, sagt mir gar nichts. Was ist der Wire? Der Wireless Wire Cube. Das ist irgendein Outdoor Access Point. Oh, 5G ist out. Jetzt sind wir bei 60G schon angelangt. Keine Ahnung, wofür man den verwendet. Nee. Du benutzt auf der Arbeit auch eine VM. Nee, mache ich nicht. Auf der Arbeit habe ich Linux auf dem Notebook installiert. Ich habe ein Windows-Notebook und ein Linux-Notebook. Da muss ich mal gucken, ob ich dann meinen neuen Arbeitgeber auch dazu bringe, mir zwei Notebooks zu geben. Eins für Linux-Installation, eins mit Linux-Installation und eins mit Windows, was man für alle firmeninterne Geschichten braucht. Ich könnte allerdings auch ohne Probleme mit einer VM leben. Ob ich rein mit WSL leben kann, weiß ich noch nicht. WSL, das ist immer so ein Thema, wo alle sagen, ja, es funktioniert doch alles. Und dann weißt du genau im Hinterkopf, oh, es gab immer mal gewisse Sachen, die nicht funktioniert haben in WSL, aber es fällt dir dann immer nicht passend ein dazu. Ich müsste eigentlich mal eine Liste machen mit Dingern, die in WSL nicht ordentlich funktionieren. Weil immer, wenn es um die Frage geht, na was ist es, warum geht es, warum nicht WSL, dann sage ich immer, weil nicht alles richtig funktioniert in WSL. Und dann wollen sie immer wissen, ja wie, ich denke, es funktioniert alles, was denn genau? Und dann fällt mir das meistens nicht ein, aber es gibt Sachen, also Summer Mounts zum Beispiel, funktionieren WSL 2? Irgendwo? Oder WSL 1? Keine Ahnung, nicht richtig. Portweiterleitung, ja, es gibt noch mehr. Grafische Anwendung ist auch so ein Ding. Es gibt immer wieder so Dinger, wo du Probleme hast mit WSL. Man fährt, also wenn man so geil mit WSL fahren würde, warum sollte ich Linux vor allem verwenden? Ja. Na gut, weil ich i3 mag. Viel lieber als Windows. Und ich denke schon, dass man Leuten, die im Linux-Umfeld unterwegs sind, irgendeine Linux-Umgebung zur Verfügung stellen musst. Du musst doch auch mal ein paar, du musst auch Tools ausprobieren können. Du musst doch auch mal irgendein Package installieren können. Du brauchst auch mal, was weiß ich, sei es nur, dass du irgendein Kube-CTL-Plugin installieren willst oder sowas. Was dann unter Windows manchmal eventuell Probleme macht, weil der Virenscanner meint, oh nee, da lädt da was runter, das will ich nicht. Das hatten wir zum Beispiel bei mir aktuell auf der Arbeit. Wenn ich Logdateien kopiere unter WSL, jetzt kein Witz, Leute, müsst ihr euch mal reinziehen. Wenn ich Logdateien kopiere per SCP über WSL, dann bricht das nach irgendwie 25 MB ab und kriegt ganz komische I.O. Read-Write-Errors. Warum? Weil der Virenscanner meint, die Logdatei oder mein SCP wäre irgendeine Ransomware, die gerade Festplatten verschlüsselt und deswegen wird es abgebrochen. Kann man über WSL einen Window-Manager laufen lassen? Theoretisch bestimmt, praktisch ist es unsinnig. Glaube nicht, dass es gescheit funktioniert. Also man kann es vielleicht laufen lassen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es gescheit funktioniert. Welche Distribution ich auf der Arbeit benutze? Also ich hatte ganz lang das hier auch auf der Arbeit. Also okay, da war es noch Manjaro. Da war es noch kein echtes Arch Linux. By the way, ich benutze Arch Linux. Nur, dass ihr es wisst. Muss man glaube ich immer mal wieder ein bisschen erwähnen. Das erwarten die Leute von einem, wenn man Arch Linux benutzt. Das ist ein bisschen so mit Veganer, die dir erzählen, dass sie Veganer sind. Man muss erwähnen, dass man Arch Linux verwendet. By the way. So, also das war eine ganze Zeit lang Manjaro. Hatte ich bei mir auch daheim und auf der Arbeit. Und jetzt habe ich daheim ein Arch Linux, kein Manjaro mehr, und auf der Arbeit habe ich tatsächlich Ubuntu. Aber wisst ihr, warum ich Ubuntu habe? Einfacher Grund ist, ich hatte dort auch meine Manjaro-Installation und ich musste das Notebook wechseln. Und das war vor nicht allzu langer Zeit, da wusste ich schon, dass ich abhaue. Da habe ich mir gedacht, Leute, ich mache jetzt keine extra Arch-Installation auf meinem Notebook und richte das schön ein. Auch wenn es schnell geht mit meinen Dot-Files aus dem Git-Repo. Aber trotzdem ist es ein bisschen schnell. Dauert es ein bisschen länger als eine Ubuntu-Installation. Aber ich dachte, komm, für die 3 Monate haust du dir dann noch ein Ubuntu drauf und gut ist. Weil ich bin auch total unmotiviert auf der Arbeit, muss ich ehrlich sagen. Es ist nicht so, dass ich gar nichts mache, aber seit ich gekündigt habe, bin ich extrem unmotiviert. Mich interessiert da auch nichts mehr großartig. Ich freue mich wirklich drauf, wenn es beim Neuen losgeht. Ich habe da überhaupt keinen Bock mehr drauf gerade. Also wie gesagt, ich benutze keine VM auf der Arbeit. Ich habe einen Surface Book von Microsoft. Microsoft Surface Book. Was ich rein als statisches Notebook verwende. Also ich verwende weder die Tablet-Funktion noch die Touch-Funktion noch sonst was. Das ist als zugeklapptes statisches Notebook mit einem Monitor dran und einer USB-Tastatur. Also nichts Spezielles. So, und da ist Linux drauf installiert und das läuft auch ganz gut auf dem Surface Book. Official Arch, ja. Kein Arch-Flavor, sondern hier. Poggers. Pogu Arch. Ja, das ist eine gute Idee. Kann man für VMware die Free-Variante benutzen oder ist die sehr trash? Du meinst den Player? Der Player ist okay. Du kannst aber auch VirtualBox verwenden. Oder du holst dir für 3,50 Euro kannst du dir bei dem Keyshop eine VMware Workstation Pro Lizenz holen. Oder vielleicht auch aus anderen Quellen, aber da werde ich dir jetzt nichts schicken dazu. Ja? Ich habe mir die auch aus dem Keystore geholt für 7€ oder so damals und das reicht voll und ganz aus. Warum mehr ausgeben als nötig? Sind die Keys für 10€ legit? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Ich habe die legit gekauft und sie haben legit funktioniert. Das ist irgendeine Mario-Playlist. Mario Sunshine. Mario Sunshine Soundtrack. Wie kann man nur auf die Idee kommen, dass man in JSON keine Comments braucht? Naja, weil das ursprünglich nicht dafür gedacht war, Config-Dateien da drin zu erstellen oder irgendwie super menschenlesbar zu sein. Wobei man halt sagen muss, die Erweiterung... Wisst ihr eigentlich, Chat, wisst ihr, dass YAML quasi von JSON abstammt, auch wenn es nicht so aussieht, dass jedes gültige JSON ein gültiges YAML ist? Sieht ganz anders aus, ist aber so. Auch wenn es komplett anders aussieht. Du kannst jedes gültige JSON in der YAML-Datei speichern und es ist automatisch gültiges YAML. Ja, den kenne ich. Den kenne ich. Ich gehe davon aus, dass es nicht viele Leute benutzen, diesen Infinite Storage Glitch. Also, ich zeig's euch mal für Leute, die es nicht gesehen haben bisher. Da ist jemand auf die... Ach, guck mal, archiviert ist es. Okay, warum? Warum? Warum ist es archiviert? Wahrscheinlich, weil es zu viele Issues gegeben hat, oder? Der Typ hat keinen Bock mehr. Der hat, glaube ich, keinen Bock mehr, der Dude. Kann das sein? Also, du konntest dort Dateien umwandeln in Videofiles, die dann so aussahen, quasi aus mehr oder weniger Rauschen bestanden haben. Und die konntest du auf YouTube hochladen und YouTube hat ja keine Beschränkung, was Video-Uploads angeht. Und dann konntest du das quasi runterladen und dann wieder zurückwandeln in die Datei. Das ist nichts Neues. Dieses Verfahren an sich gibt es schon ganz lange und es ist jetzt bloß bekannt geworden, so die letzten paar Monate über. Wahrscheinlich, weil Hacker News oder irgendwie oder 4chan oder wer auch immer das Projekt entdeckt hat. Es gibt viele andere solcher Sachen, auch schon länger. Ich gehe davon aus, dass es kaum einer nutzt. Weil es nicht so... Du könntest damit theoretisch Sicherheitskopien über YouTube verteilen, ja? Natürlich nur für dich selbst. Ich gehe davon aus, dass es nicht so viele Leute benutzen, weil so YouTube sonst einfach sperren würde. Es ist auch nicht so Sinn, es ist auch nicht wirklich praktikabel gut zu benutzen. Die Dateien, also die Videodateien sind eine ganze Ecke größer als die Ursprungsdateien. Das Uploaden dauert ewig, wenn es größere Dateien sind. Du musst ja vorher auch noch verschlüsseln und sowas. Du kannst dann auch nicht gescheit zippen. Ja, na gut, du kannst zuerst zippen und dann verschlüsseln. Ja, doch, das funktioniert. Deine Videos umwandeln. Die Dateien sind riesengroß. Du brauchst lange zum Upload. Du brauchst, ja, vielleicht nicht ganz so lange zum Download wieder zurück. Also, jetzt so wirklich großartig sinnvoll finde ich es in der Handhabung nicht. Natürlich wäre es gut, für Leute, die irgendwelche Sachen sharen wollen, größere Sachen und das nicht über irgendwelche One-Click-Hoster, Usenet oder sonst was machen würden. Sobald das anfängt, Fahrt aufzunehmen, wird Folgendes passieren. YouTube wird die Dinger einfach sperren. Weil sowas kann YouTube ja easy erkennen, ob ein Video so aussieht. Das dürfte für YouTube gar kein Problem sein. So, und Eventuell baut YouTube, auch wenn es solche Videos erkennt, einfach Fehler ein, sodass sie nicht mehr entpackt werden können. Ja. Also da glaube ich nicht, dass das irgendwie großartig da jetzt irgendwie YouTube aufmischen wird. 3500 Zeilen NeoVim-Conf. Okay, dann machst du das heute, so wie ich das früher gemacht habe. Ich habe meinen Vim früher auch komplett aufgemotzt und alles im Vim gemacht. Hatte ich auch ewig lange, ich weiß nicht wie lange, aber ewig lange Vim-RC und Unterordner und alles. Das habe ich dann irgendwann weggeschmissen und bin zu Visual Studio Code und JetBrains rüber. Motto kenne ich nicht. Wie gesagt, ich verwende auch wenig AWS. Das ist richtig. Das für dich als Privatperson macht das überhaupt keinen Sinn. Also, Sachen in der Cloud zu verwenden. Solange du mit Free-Kontingent auskommst und so Kleinigkeiten brauchst, ist gut. Aber jetzt irgendwie eine Datenbank in der Cloud hosten, macht für dich als Privatperson wenig Sinn. Wo es für dich Sinn machen könnte, ist, wenn du einen Service im Internet anbieten willst, ja, also nicht von dir für dich oder für dich daheim irgendwas, sondern du hast irgendwas programmiert, das willst du der Welt zur Verfügung stellen, dann kann das durchaus sinnvoll sein, das in der Cloud laufen zu lassen. Wobei man sagen muss, billiger, auch wenn die ganzen Verkäufer, was Cloud-Produkte angehen, wahrscheinlich anders erzählen werden, weil in der Cloud erzählen sie dir immer so nach dem Motto, oh, Cloud ist auch riesen Kostenersparnis, weil du bezahlst ja nur das, was du auch wirklich verwendest. Naja, das stimmt so ohne weiteres nicht. Das kommt immer ganz drauf an, was für einen Service man verwendet und was man dort für Garantien haben will, was man dort für Zugriffszeiten haben will. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Abstufungen oftmals. Ja, es ist nicht nur bei VMs in der Cloud, wo du unterschiedliche Performance-Ausstattung, auch bei Storage zum Beispiel. Bei Storage gibt es in AWS, glaube ich, 3 oder 5 verschiedene Sachen. Du kannst das irgendwie hot. Nee, es gibt, glaube ich, allein von Cold Storage irgendwie oder Archivspeicher irgendwie 3 verschiedene Stufen. Das ist ganz wirr. Und da bezahlst du auch unterschiedlich viel und je nachdem ist es dann auch unterschiedlich, wo du was bezahlst, ja? Bei dem einen ist der Upload billiger und der Download billiger, aber dafür ist das pro Gigabyte teurer und bei dem anderen ist es pro Gigabyte billiger, aber das Abrufen ist extrem teuer und sowas. Das ist riesen Wissenschaft für sich. Und du kannst in der Cloud auch total easy einfach tausende Euro ausgeben, wenn du nicht aufpasst. Gab ja schon Leute, die haben es geschafft, Functions, Serverless Functions zu bauen, die sich dann selbst aufgerufen haben. Oder um 3 Ecken dann in irgendeine Schleife hatten. Und dann sind sie ins Bett und morgens sind sie aufgewacht und dann 70.000 Euro Rechnung auf ihrem Account. In der Vergangenheit haben sich die Cloud-Anbieter da tatsächlich relativ kulant gezeigt. Wahrscheinlich, weil sie wussten, sie bekommen das Geld eh nie. Und haben gesagt, ja, ist okay, pass auf, dass du nicht wieder Scheiße baust. Aber es geht da halt genauso. Also ich finde, es macht durchaus Sinn, es in der Cloud zu hosten, aber, und das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Also wie gesagt, ich finde, da ist nicht viel dran, wenn dir irgendwelche Verkäufer da sagen, ja, aber in der Cloud ist viel große Kostenersparnis. Das Billigste, wenn du ein das Billigste, nicht unbedingt für dich als Entwickler das Einfachste, aber das Billigste ist höchstwahrscheinlich, also wenn du einen Service hast, den du im Internet anbieten willst und du auch gar nicht weißt, ob das viele Leute benutzen, miete dir eine Linux-VM. Miete dir irgendwo bei Hetzner zum Beispiel. Miete dir irgendeine billige Linux-VM, klatsch da deine Anwendung drauf und guck erstmal, wie es ankommt. Da kannst du zwar nichts von dem machen, was dir die ganzen Cloud-Leute erzählen, dass das super essentiell wäre. Du kannst das nicht Rolling skalieren und du kannst das nicht irgendwie großartig upgraden, ohne dass du es runterfahren musst und solche sonstige Geschichten. Und du kannst das auch nicht per Edge Computing und Edge Dingsbums Distribution und hast du nicht gesehen ausliefern. Aber das meiste kann man ja immer noch später machen. Wenn man einfach nur was Kleines programmiert hat, gucken will, wie das ankommt. Das billigste und einfachste ist eine Linux-VM bei irgendeinem Hoster. Das Ding draufgeschmissen. Am besten noch mit irgendeiner SQLite-Datenbank, anstatt irgendwelcher großen Datenbank-Service sich zu kaufen. Oder kannst ja auch da drauf irgendeine Postgres installieren. Aber meistens reicht für sowas Kleines ja sogar SQLite aus, wenn es komplett lokal auf der gleichen Kiste ist. Und fertig. Muss man gar nichts großartig machen. Finde ich persönlich am sinnvollsten, wenn man es einfach nur ausprobieren will. Und sollte man wirklich den Super-Mega-Service erfunden haben, wo auf einmal sich die Leute draufstürzen, ja gut, die Chancen sind gering. Wenn man für diese kleine Chance vorsorgen will, muss man halt Geld in die Hand nehmen und es von Anfang an so bauen, dass man es irgendwie ordentlich ausrollen könnte in der Cloud-Umgebung, wo es ordentlich skaliert, aber eher nicht. Zumal man vieles ja auch auf die Schnelle machen kann. Du kannst ja erst einmal deine VM, also mehr aufrüsten. Also man kann ja erstmal die einfachen Sachen machen, ja. Ohne dass komplett auf Cloud-Native mit allen Cloud-Services und nur noch im Managed Kubernetes-Cluster und hast du nicht gesehen, alles laufen zu lassen. Also man kann ja auch erstmal seine VMs upgraden. Also sollte wirklich der Fall eintreten, dass man als Einzelentwickler ein Projekt gebaut hat, das hostet, der Welt zur Verfügung stellt und auf einmal springen tausende Leute drauf und du hast quasi über Nacht irgendwie hunderte oder tausende User und es geht ab, weil zufälligerweise PewDiePie ein Video über deinen Service gemacht hat. Ja, gut, da kannst du erstmal einfach deine VM erweitern. Da gibt es deiner VM mehr RAM, gibt es deiner VM mehr CPU und das ist dann erst einmal, kommst du damit ja auch relativ weit. Und dann musst du dir halt überlegen, okay, ich habe auf einen Schlag 500 Benutzer. Jetzt muss ich mir tatsächlich ein bisschen Mühe geben mit dem Service. Wobei du halt meistens ja noch nicht mal irgendwie ein Abo-Modell oder irgendwas hast, wenn du einfach als Privatperson was gebaut hast, gucken willst, wie es ankommt. Da hast du ja noch nicht mal irgendeine Monetarisierungsschema dir ausgedacht. Das ist ja meistens dann kostenloser Webservice und da kann sich dann eh keiner beschweren. Ja, also sehe ich prinzipiell auch so. Ich finde, das meistens ist es für private Personen, so für so Ein-Mann-Projekte nicht sonderlich sinnvoll. Kommt drauf an, was man macht, ja. Also, ich habe gehört, dass wir mittlerweile 6-stellig im Monat ausgeben für die Cloud bei meinem aktuellen Arbeitgeber. Also es ist nicht ohne, was da an Geld reingebuttert wird. Aber wenn du das brauchst, was die anbieten, dann kann sich das durchaus lohnen. Es hat ja seinen Grund, dass die Cloud-Anbieter erfolgreich sind. Und dass auch immer mal wieder neue auftauchen, die manche Sachen besonders gut machen oder einfacher machen oder fokussierter sind auf spezielle Bereiche als die großen. Ich meine, klar, Google, Microsoft und Amazon, die können irgendwie alles. Dafür sind sie unglaublich komplex, groß, kompliziert und keiner blickt so wirklich durch am Anfang. Und ich glaube, es gibt ganz wenige, die wirklich insgesamt durchblicken. Dann gibt es dann irgendwelche Services, sowas wie Fly.io, was jetzt gerade voll angesagt ist, was spezielle Sachen einfacher macht und dementsprechend auch für viele erstmal einfacher zu verstehen ist. Linode habe ich noch nie verwendet. Habe ich schon öfters mal als guten Tipp gehört für Managed Kubernetes und also managed in Anführungsstrichen, viel managed ist ja da nicht bei. Und DigitalOcean Kubernetes soll auch nicht schlecht sein. Ansonsten, wie die VMs von Linode sind, habe ich auch nichts Schlechtes bisher gehört. Managed ist bei diesen ganzen Sachen ja nicht wirklich viel, sondern eigentlich nur die, wie heißt das bei Kubernetes, die API, also das eigentliche Kubernetes, die Control Plane heißt das, genau. Also es ist ja meistens nur der Kubernetes Service selber managed. Also du kannst dann zum Beispiel darüber dass die gucken dann halt, dass Versionsupgrades durchgeführt werden in irgendeinem Maintenance-Window, was du eingetragen hast, dass du dich nicht selbst machen musst und solche Geschichten. Aber um alles andere in deinem Cluster, auch wenn es ein Managed-Cluster ist, musst du dich bei den meisten Anbietern dort selber kümmern. Da haben die größeren Anbieter was Cooleres. Google hat zum Beispiel sowas wie ihren Kubernetes Autopilot. Da kriegst du gar keinen Kubernetes Cluster mehr im klassischen Sinne, sondern du kriegst einen Kubernetes Cluster, wo du per Pod bezahlst. Oder nee, nicht per Pod, per doch per, ich bin mir nicht sicher, ob du es per Pod bezahlst oder ob du es per Pod Typ bezahlst. Aber wahrscheinlich wirst du es nach Pod bezahlen. Und dann halt je nachdem, wie viele Replikas und sonst was man haben will. Dafür musst du dich halt null mehr drum kümmern, um Kubernetes an sich. Ist da nochmal so ein Zwischenschritt zwischen alles Serverless, Functions oder Kubernetes-Cluster, so ein Zwischending. Ja. Was ist das für Bad-Game-Musik, ja? Das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Ich glaube nicht, dass das ziehen wird, wenn ich das sage. Ubuntu Unity gibt's doch gar nicht mehr, oder? Das ist doch jetzt alles auch GNOME. Welchen Keystore benutzt du so für Corporate Cam? Meinst du Keystore oder Secret Store? Also meinst du Key-Value-Geschichte oder wirklich Secret Store? Secret Store, Azure Key Vault, ganz einfach, weil Azure und so Zeug, weil wir Azure verwenden und da bietet sich das an. Azure Key Vault. Und ansonsten Redis. Das dürfte auch mit das Verbreitetste sein. Was so Caching und solche Geschichten angeht. YAML kompiliert ja unter der Haube zu JSON, oder nicht? Das weiß ich nicht. Es gibt allerdings Sachen, Konstrukte in YAML, die kannst du in JSON so nicht machen. Zum Beispiel Referenzen und sowas. Aber klar, wenn das irgendwie dann zu JSON kompiliert, dann... Nee, das glaube ich nicht. Passt eigentlich nicht. Nee, JSON, nee. YAML ist keine Alternativsyntax für JSON. Also nicht jedes YAML ist JSON, aber jedes JSON ist YAML. Ich benutze das Main Ubuntu. Ja, das ganz stinknormale Ubuntu benutze ich. Was du kriegst, wenn du sagst, hier... Download Ubuntu. Verschicken die eigentlich noch kostenlos CDs? Früher haben die noch CDs verschickt. Das, was du hier kriegst, hier, 22.04 LTS. Oh, wir sind übrigens, sehe ich gerade, wir sind bald bei Ubuntu 22.23.04. Wie wird denn das heißen? Luna Lobster. Endlich mal wieder ein guter Ubuntu-Name. Die letzten waren irgendwie nicht so geil. Die letzten fand ich nicht so geil. Aber Luna Lobster ist Poggers. Ja. So. Das war cool. Das war cool. Warzig ist Warzenschwein. Den kann ich mich auch noch erinnern. Das ist, glaube ich, den Namen, den ich am meisten noch im Kopf habe, was Ubuntu angeht. Ja, die kenne ich alle noch, aber die waren jetzt auch nicht so geil. Haben die nicht einfach mal eine Tabelle, wo man das sieht? So eklig, so, wie soll man das? Ja, aber die letzten, muss ich sagen, die fand ich jetzt gar nicht mehr so toll. Ich meine, Kinetic Kudu, das ist Zungenbrecher, das spricht doch keiner so aus. Luna Lobster ist mal wieder was gut von der Zunge geht. Das fand ich, Jammy Jellyfish, okay. Das wusste ich gar nicht, dass es existiert, wenn ich ehrlich bin. Ist mir komplett neu, habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, wusste ich gar nicht, dass Ubuntu 21.10 so hieß. Habe ich gelesen, fand ich auch doof. Ja, das kenne ich noch. Aber ganz ehrlich, Das Lunar Lobster ist mal wieder was Gutes. Sind das die gleichen wie bei Debian? Nee. Debian hat Toy Story Namen. Debian benennt ihre Dinger immer nach Toy Story Characters. Ubuntu macht da irgendwelche komischen... Wie nennt man das? Diese Konstellation von Wörtern bei Ubuntu, wie nennt man das? Also Lunar Lobster ist ja quasi, dass es ein Tier ist mit L, ein Wort mit L am Anfang. Was halt irgendwie eine Eigenschaft dann von dem Tier ist. So. Adjektiv und Tier, ja, genau. Aber es muss immer das gleiche Adjektiv sein vom Anfang, also das gleiche Anfangsbuchstabenadjektiv wie im Tiername. Bei Ubuntu. Was? Ihr wechselt auch wieder zurück von der Cloud. Aha. Das leuchtet, verstehe ich jetzt den Zusammenhang irgendwie nicht. Was hat der Rails-Erfinder und Google damit zu tun, dass... Na gut, keine Ahnung. Brezelsnacker, danke für den Sub. Sorry Leute, weil ich heute wieder die Hälfte überlesen habe wahrscheinlich. Warte mal, Chico!
Chico, was ist da los?
So. Chico kratzt an der Tür rum. Ja, und der hat's archiviert, aber warum, weiß man nicht. Oder? Weiß man das? Wie ist der Typ? GitHub? Infinite Storage Glitch? Also ich meine, der Source Code ist noch da? Rework. Update README. Okay, was hat er da reingeschrieben? Warum hat er das gelöscht? Oh, ich glaube, YouTube hat ihn angeschrieben. Könnte das sein? So. Ja, das ist... Ich weiß nicht, ob das... Die Leute erzählen im Internet viel, wenn der Tag lang ist. Kostenlose Ubuntu-CDs gibt's schon lange nicht mehr. Tja, sagt... Moment, es gibt einen Ubuntu-Remix mit dem alten Unity, aber warum das denn? Das fand ich ja noch schlimmer als den GNOME-Desktop von denen. Leute, falls ihr irgendwelche Fragen übersehen habt, schreibt es ruhig in den Chat rein. Ich habe wieder die Hälfte jetzt gerade überscrollt wahrscheinlich. Ed Wublos davor. Ja. Ich bin unten im Chat. Ich habe noch im Hinterkopf gehabt, irgendwas wollte ich noch beantworten, aber... Weiß nicht mehr was. Keine Ahnung. Ach, stimmt! Unity wird ja von diesem 13-jährigen Typ weiterentwickelt, ja? Ja, haben wir sogar letztens gesehen. Moment, der hatte doch noch mehr, oder? Der hat nicht nur an Unity entwickelt, der hatte noch auch irgendwelche anderen Projekte, wo wir uns gedacht haben, Alter, das ist irgendein 12-jähriger oder so, der das programmiert. Ich habe gar kein Laufwerk mehr im Rechner drinne. Meine letzten paar Rechner hatten alle schon kein Laufwerk mehr. Ah ja, es haben ein paar Leute gefragt, wann ich jetzt letzten Arbeitstag und ersten Arbeitstag habe. Also, dazu gibt es ein Update. Ich habe euch ja mal erzählt, mein letzter Arbeitstag ist spätestens der 22. Und je nach Rufbereitschaftskonto vielleicht schon der 17. Und mein erster Arbeitstag ist der 1. Beziehungsweise der, ja, 3. oder 4., je nachdem, ob ich Montag, wahrscheinlich gehe ich gleich Anfang der Woche hin. Der 3. April ist mein erster Arbeitstag. Aber es hat sich jetzt was anderes ergeben. Ich habe nämlich Folgendes entdeckt. Und zwar, wenn man innerhalb eines Jahres den Arbeitgeber wechselt, kann man seine Urlaubstage mitnehmen. Wenn man eine Bescheinigung bekommt vom alten, also wenn der alte und der neue Arbeitgeber damit einverstanden sind. Und wenn man eine Bescheinigung bekommt vom alten Arbeitgeber, wie viele Urlaubstage man schon verbraucht hat dieses Jahr. Sodass man halt nicht sagen kann, hey, ich nehme die mit, aber ich will sie auch ausbezahlt haben eine Woche später oder sowas. Ja, das wäre dann ja beschiss. So, mein neuer Arbeitgeber erlaubt das anscheinend, weil die haben sogar eine Möglichkeit, ein Formular, das hochzuladen. Jetzt muss ich mal bei meinem aktuellen Arbeitgeber fragen, ob das okay ist. Ich denke nicht, dass die was dagegen haben. Die freuen sich wahrscheinlich sogar, wenn ich noch eine Woche länger da bin. Bezahlen müssen sie es ja eh. Und dann wäre mein letzter Arbeitstag tatsächlich erst wahrscheinlich der 29. Was mir persönlich auch ganz lieb ist, weil ich habe überhaupt kein Interesse, den 6 Tage Urlaub jetzt zu nehmen. Null. Ich will überhaupt keinen Urlaub nehmen. Ich will lieber wieder Urlaub ordentlich am Stück nehmen und nicht irgendwie so 6 Tage so im März. Das ist total bescheuert. Will ich überhaupt nicht. Deswegen werde ich das mal checken, ob das geht. Nee. Ich will jetzt überhaupt keinen Urlaub machen. Ist Fulltime Office Homeoffice bei dem neuen? Nee, es ist nicht Fulltime Homeoffice. Es ist einmal die Woche bis zu 14 Tage. Also einmal die Woche oder einmal alle 14 Tage Office. Je nach Absprache mit seinem Chef. Ich denke mal, am Anfang werde ich da schon einmal die Woche hingehen. Allein schon, dass man ein bisschen so die Leute mal gesehen hat. Und dann mal gucken, ob man das ein bisschen ausweitet. Da wird sich nichts mehr großartig tun. Die Übergabe ist abgeschlossen. Gibt eigentlich nichts mehr, was ich übergeben muss. Nur, ich muss mich vielleicht selbst übergeben, wenn ich sehe, wie bescheuert sie das wieder gemacht haben. Die haben einen Kerl dahin gesetzt, der die Sachen von mir alle übernehmen soll. Der die Sachen von meinem Kollegen übernehmen soll, der auch mit mir wechselt, teilweise zumindest. Dann macht er noch die Sachen weiter, die er vorher gemacht hat. Plus, dass er sich jetzt noch mit unserem Mail-System auseinandersetzen soll. Wie soll das funktionieren? Das Beste ist, das ist ein externer Mitarbeiter, der nur einen Vertrag für ein halbes Jahr hat. Der ist dann weg und auf einmal haben die gar keinen Plan mehr, was abgeht. Also da schaufeln sie sich gerade wirklich ihr Grab, ey. Der haut einfach ab, wenn er keinen Bock mehr hat, aber vollkommen zu Recht. Also keine Ahnung, was sie sich dabei wieder gedacht haben. Ja, morgen habe ich nochmal einen Termin mit meinem Chef, da werde ich das mal, werde ich das klären, wie das mit dem Urlaub nehmen ist und. Und was mein Abschlusszeugnis macht. Abschlusszeugnis müssen sie nämlich auch endlich mal hinkriegen. Ich hab das alles ausgefüllt, mein Chef hat es auch ausgefüllt. Und irgendwie hört man da nichts mehr von. Die sind total lahm, was das angeht. Und ich brauche das Abschlusszeugnis. Also, ja, was heißt brauchen? Nicht wirklich, aber ich will eins haben. Wie, wo ist das Problem, viele Emotes zu benutzen? Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ist nicht Emotes eigentlich das Beste an ganz Twitch? Beste. Einfach nur den ganzen Tag Emotes spammen. Ich habe auch keine Probleme, wenn der Chat Emote Only ist. Wobei, das mag ich nicht. Eigentlich mag ich Emote Only Chats nicht. Nein, 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 wieder ausmachen. Wieder ausmachen. Aber Emotes sind doch echt das Beste eigentlich. So, jetzt lass mal kurz gucken. Komm, wir klotzen doch immer irgendwas auf. Wir gucken uns doch mal irgendwas auf YouTube an. Gibt's da irgendwelche Spanne? The brutal downfall of better Twitch TV. One extension that millions of. Okay, lass mal was haben wir denn zur Auswahl zu gucken? FFmpeg in 100 Sekunden. Okay, wollen wir Fireship? Komm, wir gucken Fireship. FFmpeg ist tatsächlich beste. Also, ich glaube, ich könnte keine Videos ohne FFmpeg mehr erstellen.
In Open Source Command Line. FFmpeg, an open source command line tool for processing audio and video files. It was created by Fabrice Ballard in the year 2000. The name stands for Fast Forward, followed by the Moving Picture Experts Group file format. Today it's used in a wide variety of tools.
Dafür steht das. Okay, ich wusste bis jetzt nicht, wo FFmpeg steht.
Tools like Google Chrome and Blender.
Und das Logo ist auch kacke.
Well, as video platforms like YouTube and Vimeo. It's able to decode, encode, transcode, multiplex, demultiplex, stream, filter, and play virtually any multimedia file in the world, with over 100 different codecs supported. It works by taking an input file, then passes it to a demultiplexer that splits the audio and video tracks into separate encoded data packets. These packets are then decoded into uncompressed frames, which can be further processed and filtered. You might modify the brightness and contrast, add subtitles, or visualize the audio as a wave.
Das Beste an FFmpeg ist ja das Umencoden von einem Format ins andere Format. Das ist das, wo es wahrscheinlich auch mit Abstand die meisten Leute benutzen. Halt im Endeffekt zum Videorendern. Mein Arbeitskollege hat die Windows Build Suite. Oh, dann verwende ich ja wahrscheinlich Sachen von einem Arbeitskollege.
Then finally these frames are encoded.
Weil ich hab natürlich auch FFmpeg installiert bei mir.
Multiplexed back into the output file. In addition, it also comes with the FF Play tool to easily play media from the command line and FF Probe to extract metadata from a file. In addition to tons of low-level libraries for developers building their own multimedia processing software.
FFmpeg kann fast alles. Einzige, was FFmpeg nicht kann, was mich ein bisschen stört, ist. Wie heißt dieses komische Nachfolgeformat, was sich Google ausgedacht hat für PNG? Web? Nein, 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 nein. WebP? Ja, genau. Das kann FFmpeg nicht. Und ich verstehe nicht, warum. Oder nee, animiertes WebP kann es nicht. Animiertes WebP kann es nicht. Irgendwie so gab's da Probleme. Ich merk das immer wieder, weil ich zum Beispiel suche nach Better Twitch TV Kekwe oder keine Ahnung. Wenn ich irgendwelche animierten Emotes suche, sind die manchmal in WebP Animation Formaten. Das kriegt FFmpeg nicht hin. Benutzt du deinen Selfmade Popshots noch? Ja, den habe ich immer noch dran. Hier, guck. Das ist immer noch mein Schwamm, den ich am Mikrofon stecken habe. Hä? Nee, das funktioniert nicht. Guck mal, FFZ. Nehmen wir mal Gucci Roll. So. Oder sowas hier, ja. So, und wenn ich das runterlade, ist das... Ja, WebP. Also, Kecke. So, Achtung, Achtung. Downloads. FF Play. Image Data not found. Das geht nicht. Könnte das sein, dass einfach diese... dass es nicht alles kann von WebP? Also der Browser kann's, aber FFmpeg kann es nicht. Image Data not found. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemerkt, dass FFmpeg mit dem Format Probleme hat. Ach, guck mal. Das kann die encoden, aber nicht decoden. Moment, die können Bilder erstellen, aber Bilder nicht einlesen? Na gut, wie gesagt, das weiß ich, dass es damit Probleme hat. Ansonsten ist FFmpeg das Beste.
To get started, install it, then open up the terminal. Use the FFmpeg command followed by I to supply one or more input files. To convert that file to a different format, simply provide the name of the output. It will.
Was? FFmpeg-i image 2? Okay. Geht das auch bei FFplay? Nee. Okay, FFmpeg, wir probieren das jetzt mal aus, minus i, was, Image 2? Warum Image 2? Okay, Image 2. Aber das... Im Moment, minus i geht doch gar nicht. Minus i ist das Input-File. Chat, was ihr wieder für Zeug schreibt, das ergibt überhaupt keinen Sinn.
Will automatically detect the file extension and convert it to the proper codec. Or the C flag can be used to specify an explicit codec, like MPEG-4 for the video track and MP3 for the audio. You may also
minus
want to change
F
the
image 2. Okay. FFplay minus F image 2. Okay, geht das bei FFplay vielleicht? Image no data found. Oder muss man das F nach minus I machen? Nö. Keine Chance, ja. Vor 7 Jahren, okay. Naja, das JPG kann FFmpeg ja auch, weil es den Encoder hat. Und es hat keinen Decoder hierfür. Gibt's nicht. Deswegen geht das auch nicht.
Of the output file. The B flag can change the bitrate, while the R flag can change the frame rate, and S can change the resolution. In some cases, you may have multiple video clips that need to be combined together. These clips can be listed in their own text file, then combined together by specifying the format as
benutzt kaum einer.
Cat and the codec as copy. Copy can also be used to make modifications
extrem,
to a video.
Ja, hier kannst du übrigens auch Sachen skippen und sowas. Du kannst ja auch mit FFmpeg Videos schneiden auf der Kommandozeile, wenn man will. Und es gibt minus S ist Skip am Keyframe und minus SS ist Skip exakt zum Timestamp oder so. bin mir gerade sogar im Kopf nicht ganz sicher. Gibt zwei. Gibt minus SS und minus S als Kommentar.
Yo,
als Option.
Use with T to trim a certain number of seconds off of the video footage, but the most powerful option might be VF, which creates a filter graph that can handle transformations like rotation and scaling.
Ich skaliere damit übrigens seit einer Weile meine Videos hoch, weil ich nehme ja selbst nur 1080p auf, aber die Bandbreite in 1080p auf YouTube ist einfach Müll, deswegen skaliere ich die einfach hoch auf 1440p und dann sehen sie auf einmal viel besser aus.
Color modifications like brightness and contrast, in addition to many other effects. And if you have an SRT file for captions in your video, FFmpeg is able to convert it to an ASS file, which can then be used with the VF option to easily add subtitles to your video. This has been FFmpeg in 100 seconds. Hit the like button for more short videos like this. Thanks for watching, and I will see you.
Na, ich will ja FFmpeg verwenden, Leute. Dass es irgendein anderes Tool gibt, was das kann, gehe ich jetzt mal von aus. Ich meine, Image Magic, habe ich überhaupt Image Magic installiert? Kann das wahrscheinlich auch, ja? Image. Was? Image to WebP? Was ist das? Okay. Convert. Wie heißt das Programm zum Anzeigen bei Image Magic? Boah, keine Ahnung. Egal, ich deinstalliere es jetzt wieder. Brauche mir eh nicht. Image Magic ist Legacy-Zeug. Westerm? Nee, das glaube ich nicht. Gucken wir mal. Ich würde sagen, kann es nicht. Hat, aber, hey, ich meine, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, aber hat wohl ein bisschen noch Probleme damit. Also kann es auch nicht richtig. Wahrscheinlich kann es statische Images und nicht animierte Images. Ja. Nee. Yeah. Nee, keine Chance, das kann's nicht. Hätte mich jetzt auch gewundert. Ja, lass mal kurz YouTube reloaden, ob da noch irgendwas Spannendes dabei ist. Was? Building a Rack-Mounted Proxmox Server for... Ja, soll er machen. Müssen wir uns jetzt aber nicht angucken, das ist sehr unspektakulär. Haben wir noch irgendwas? Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Komm, irgendwas Spannendes gibt's da noch. Linux ach du Scheiße, was ist das Wort? Fundamentals, oder? The Metaverse is dead. Okay, hä, ist das wirklich so?
Mark Zuckerberg has decided to kill off the Metaverse. There wasn't any big announcements and no funeral.
Ist das so? Ich meine, der übertreibt es auch manchmal ganz schön mit seinem Zeug, was er da erzählt, ja?
It's going to be had for the project, probably because the Zuck doesn't want to admit.
Mal ganz davon abgesehen, dass das irgendwann abhebt, wie sie sich das erhofft haben, habe ich eh schwarz gesehen. Aber nur weil ich das nicht sehe.
His plan to contain all of humanity, to have all of us working and playing inside.
Hey, guck mal, die Leute haben jetzt auf einmal Füße. Ich dachte, im Metaverse hat keiner mehr Beine und Füße.
And if his virtual world has failed. But rest assured,
und wie kommt er da jetzt
virtual
drauf?
Reality matrix that Facebook has.
Okay, wir gucken mal kurz News. Es stimmt überhaupt nicht. Okay, gibt keine weitere News dazu. Alles klar, gut. Nice, GG. Alles klar. Ja, der übertreibt manchmal so ein bisschen. Ja. So, also, gucken wir uns mal das an. The Brutal Downfall of Better Twitch TV. Verwendet noch jemand Better Twitch TV von euch, Leute? Ich verwende nur noch FFZ. Und nachdem FFZ auch Better Twitch TV Emotes kann und 7 TV Emotes kann, macht's eigentlich gar keinen Sinn. Für mich mehr. Idee für altes Notebook als Server, sowas wie Proxmox drauf oder was anderes. Das kommt drauf an. Das, Leute, es macht keinen Sinn, irgendeine alte Kiste hinzustellen und daraus ein Virtualisierungshaus zu machen, wenn man nichts hat, was man virtualisieren will. Oder hast du was, was du virtualisieren willst? Weil dann hast du es dir quasi schon selbst beantwortet, dass es Sinn macht. Wenn dir die Leistung ausreicht und wenn deine CPU das kann. Ansonsten sind alte Notebooks da ganz gut für. Ich meine, die sind meistens recht leise, die brauchen nicht viel Strom und die haben je nach Notebook auch ganz okay Leistung. Kann man verwenden für sowas? Habt ihr eine Idee, wie ich einen Terminal-UI-Dialog, der sehr wahrscheinlich mit Dialog erstellt wurde, in einem Skript? Dialog, ist das Ding mit diesem blauen Hintergrund und den grafischen Dingern zum Auswählen dann? Ich habe vergessen, wie das heißt, wie nennt sich das denn? Das hat so einen speziellen Namen, diese Art von Ich zeig's euch mal. Weißt du, Kackel, wie benutzt man N-Curses, das meine ich, genau. Ach du Kacke. Wie macht man das? Wie benutzt man das überhaupt? Wie benutzt man Thomas Dick hat das programmiert, so. Wie macht man das? Ich habe keine Ahnung, wie man das überhaupt benutzt. Kalender? Was? Form? What? Gibt es nicht einfach Textbox? Okay, Textbox. Textbox. Nee, da gibt es nicht. Textbox? Lull. Was? Leute, ich bin unfähig, das zu benutzen. So, okay, wie geht das? Zeig mal ein Beispiel. Dialog. Off. Ja, Beispiel, please. Ja. Ja, und wie geht's? Yes, no, möchten Sie abbrechen? Okay, alles klar, das will ich haben. Bam. Genau. So, das willst du automatisieren. Das ist doch einfach. Du willst XDO-XXDO-Tool haben. Da kannst du an Fenster Tasteninput senden. Und du willst dann den Tasteninput senden? Einmal Pfeiltaste rechts und Enter. Ja, kannst du machen. Key Presses. Das weiß ich aber aus dem Kopf gerade nicht, wie das funktioniert. Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal, wie das funktioniert hier. Press Key N. Genau. Okay, also machst du hier Press Key N und Enter. Okay. Mach den Dialog auf. Oh. Key N. Und jetzt müssen wir das noch ans richtige, also Moment, das Fenster. Fenster muss ja so sein. Groß N, ja. Wir müssen es irgendwie im gleichen Fenster ausführen. Das wird jetzt ein bisschen eklig von der Syntax her. So? Können wir das so machen? Nein. Okay, das hat nicht funktioniert. Es wird aber funktionieren, wenn man es im zweiten Fenster macht. So. Und jetzt musst du halt hier angeben, an welches Fenster du das senden willst. Das weiß ich aber aus dem Kopf ehrlich gesagt nicht, wie das funktioniert. Das musst du nachgucken. To specific window. Ja, Class, bla bla. Da kannst du einstellen, an welches Fenster du deine Tastendrücke schicken willst. Es gibt theoretisch die Möglichkeit, das Ganze auch noch in Expect oder so zu rappen, aber das funktioniert, glaube ich, für grafische Tools nicht. Beziehungsweise auch für grafische Commandos, also Konsolentools nicht. Da wirst du wahrscheinlich Tasteninputs senden müssen. Ja, Sarix, das kenne ich schon. Das habe ich letztens auch schon gezeigt. Ja, das ist eklig zu automatisieren. Aber da wird ja nichts anderes übrig bleiben, wie sowas zu machen hier. Ja, sende Key, yes. Hat doch funktioniert. Hat doch funktioniert. Hier, Sleep 2. Guck, geht doch. Ja? Arrow right, wie macht man das? Key up, down, right, okay, also kann man auch sagen quasi right und enter oder so. Ja, hat auch funktioniert, guck. Er ist nach rechts geswitcht und macht enter. Ja, kannst du geht, ja. Zack, bam. Switch, rechts, Enter. Ja. Kann man einen Sleep einbauen zwischen den einzelnen Dingern? Ja, guck, jetzt macht er sogar... Oh. So funktioniert das nicht. Okay, also das funktioniert so nicht, wie ich mir das gedacht habe mit dem Sleep, aber das kannst du so automatisieren, ja. Semikolon vergessen? What? Nee, ich wollte es hier dazwischen einbauen. Ich dachte, das geht vielleicht, dass man das direkt da inline einbauen kann, weil ansonsten müsste ich jetzt ja so machen, Sleep 1, ne, und dann also nochmal und dann Enter und so. Das ist natürlich auch doof. So, jetzt switch darüber. Macht einen Sleep und drückt Enter. Ich würde auch jede Menge Sleeps einbauen an deiner Stelle, weil ansonsten ist das Shell-Skript vielleicht nicht schnell genug. Ja, wenn das geht, ist natürlich sinniger. Aber wenn du wirklich was automatisieren willst in der Kommandozeile mit Tasten drücken, dann bleibt dir ja nur sowas. Ist eine Stelle als Junior Kubernetes Admin. Ja, frag die mal, wie sie Kubernetes aussprechen. Ist es Kubernetes? Ist es Kubernetes? Ist es Kubernetes? Oder sowas. Und wenn die sagen, Kubernetes, dann sagst du gleich, nee, zu euch will ich nicht. Nee, keine Ahnung, was ich dir als Junior Admin im Vorstellungsgespräch raten soll. Außer das, was man immer raten kann. Nicht so wirklich jetzt aber spezifisch zu Kubernetes. Ja, das würde ich nicht, weil das sind aber so allgemeine Themen. Ich überlege gerade, was man explizit für die Stelle als Junior Kubernetes Admin sagen könnte. Kommt halt drauf an, bei wem du das Vorstellungsgespräch hast. Hast du das bei irgendeinem, der Ahnung hat? Oder ist das nur so ein erstes Scan-Gespräch, von irgendeinem Typ von der Recruiting-Firma oder von irgendeinem Personaler, der eh keinen Plan davon hat. Also vielleicht weißt du das. Also dort, wo ich jetzt Vorstellungsgespräche hatte, stand immer dabei, wer teilnimmt am Vorstellungsgespräch. Ich hatte aber in letzter Zeit nur zwei und eins war direkt mit dem Chef, also oder mit dem ist ja nicht Chef, es ist ja der, was ist der Technikchef, der mit dem CTO, wobei das halt auch eine kleinere Firma war. Also da wusste ich halt, mit wem ich rede, und bei den anderen stand es immer dabei, es nehmen teil, bla bla bla, Teamleiter, Bereiche XY, bla bla bla, Personalabteilung. Ein paar aus dem Team, Alter, was wollen die dich da irgendwie in die Mangel nehmen oder so? Ich find's immer schon ein bisschen cringe, wenn da einem drei Leute gegenüber sitzen und man denkt so, ja, pff, Alter, was? Was wollen denn da hinsetzen? Acht oder was? Ja. Also, mir fällt jetzt ehrlich gesagt so Kubernetes-Admin-Spezifisches jetzt nichts so direkt ein, was man da vielleicht, mit was man punkten könnte. Ich meine, du wirst ja schon ein bisschen Erfahrung haben als mit Kubernetes. Ich meine, es ist zwar eine Junior-Stelle, aber es ist eine Junior-Stelle als Kubernetes-Admin. Da wird wahrscheinlich Anforderung sein, dass man zumindest ein bisschen Plan von Kubernetes hat. Meinung zu Fefe, ich habe schon ewig, Jahre nichts mehr von Fefe gelesen. Keine Ahnung, was der aktuell treibt. Ja, natürlich kannst du ein bisschen von deinen Erfahrungen berichten, was du schon gemacht hast. Und ansonsten nur das allgemeine Zeug, fällt mir jetzt gerade so spontan nichts ein. Du versuchst CheckMK-Updates zu automatisieren und bei OMD, das ist das Kommandozeilentool von CheckMK, oder? Doofer Dialog. Tja. Sackt. Bester Tipp, Leute. Kein Scheiß machen. Ich glaube, diesen Tipp kannst du auf 99% der Lebenssituationen anwenden. Just kein Scheiß machen. Das geht immer. Und wenn es nicht läuft, dann wahrscheinlich zu viel Scheiß gemacht. Oh, Leute, ich habe gerade eine Nachricht von Twitch bekommen. Das Werbeprogramm von Twitch wird noch flexibler im April. Ist mir egal. Ich habe, glaube ich, noch nicht einmal Werbung laufen lassen in meinem Stream hier. Also Werbung, wo man auf diesen Werbebutton drückt. Wenn überhaupt, kommt Werbung, wenn ihr einschaltet, weil ich da nichts dagegen machen kann. Aber ich habe nicht einmal Werbeknopf gedrückt. Ich habe natürlich schon Werbung gezeigt, weil ich Sponsoring-Sachen in Streams hatte. Aber ich habe nie Werbeunterbrechung gedrückt bisher. Ja, das Werbeprogramm ist auch sehr unsinnig. Hast du eigentlich eine Ausbildung zum Systemintegrator? Ich habe Systemintegration gelernt. 2007. Ist schon ein bisschen her, ja. Git richtig aussprechen. Ja. Das wäre nicht verkehrt, Git richtig auszusprechen. Also man sollte sich Shit aussprechen. Nö. Kenne ich nicht. Ist das von den Battlefield-Leuten? Von den Ex-Battlefield-Leuten? Ja, ist es. Ist es. Bekommt bisher gute Kritiken. Okay, ist das rausgekommen schon? Einen ehemaligen DICE-Entwickler. Closed Beta zu den auf PC gestartet. Okay. Alles klar. Wäre doch cool, wenn die was auf die Reihe kriegen. Mein DICE hat es ja nicht auf die Reihe gekriegt die letzten Jahre. Wäre doch gut, wenn die jetzt was Neues schaffen. Ich habe übrigens irgendwas heute gelesen. Das habe ich nicht ganz gecheckt. Vielleicht blicken da irgendwelche TikTok-Enjoyer von euch durch. Ich habe gelesen, es gibt einen neuen TikTok-Trend, dass man bei irgendeinem Kinofilm und nur bei einem bestimmten Kinofilm mit Cola-Flaschen gegen die Leinwand werfen soll, so lange bis der Film abgebrochen wird. Was zum Teufel ist da auf TikTok wieder los? Creed? Möglich? Ja, du hast recht. Creed 3. Und warum? Warum? Also, blickt das irgendjemand? Hat irgendjemand eine Ahnung, warum? Weil die dumm sind. Okay, das ist natürlich die ultimative Erklärung für alle TikTok-Geschichten. Aber... Wo kommt... Was ist da wieder los, Mann? Es ist immer noch ein besserer Trend. Es ist immerhin noch ein besserer Trend, als Wäschetabs essen. Das war wirklich so die Krönung. Und wisst ihr, was gleichzeitig der dümmste und tragischste Trend überhaupt war? von dem ich so direkt gar nichts mitbekommen habe, aber man hat die Opfer gesehen. Also es gab auf TikTok eine Ich erhänge mich Challenge. Es war nicht wirklich eine Ich erhänge mich Challenge. Man muss sich mal vorstellen, alle TikTok, die sind wirklich drehen komplett ab. Es gab eine Challenge. Da ging es darum, sich selber bewusstlos zu würgen oder so. Und das ist ein Schwachsinn, muss man sich mal vorstellen. Wenn man das schon ausspricht, stellt man fest, wie unglaublich bescheuert das alles ist, ja? So, und ich habe das nur mitgekriegt, weil es vor einer Weile eine größere Diskussion um lebenserhaltende Maßnahmen gab in England. Und da gab es ein Kind, das lag jetzt irgendwie, keine Ahnung, 2 Jahre oder so, mit Hirntod im Krankenhaus. Und da habe ich mir mal die Geschichte zu durchgelesen. Das hat sich selbst quasi für eine TikTok-Challenge so erhängt. Und die Mutter hat es halt gefunden, wo es zu spät war. Kam das Kind ins Krankenhaus, Hirn halt schon komplett hinüber. Und da ging es dann letztendlich drum, ob die Geräte abgestellt werden dürfen und sowas. Das war eine Riesengeschichte in UK. Und da geht es gar nicht so sehr drum. Es ging mir jetzt um die TikTok-Challenge. Also es gab wohl wirklich eine TikTok-Challenge, wo die Leute sich selbst würgen sollten bis zum bewusstlos werden. Und da muss man sich sagen, man kann sich doch schon überlegen, egal wie jung und wie blöd man ist, dass die Sauerstoffzufuhr zum Gehirn abschneiden nicht sonderlich gut sein kann. Also ich meine, es ist doch gar nicht möglich, dass man das nicht merkt, dass es eine doofe Idee ist. Das muss einem doch klar sein. Ach, keine Ahnung. TikTok-Zeug, ich blick dann immer durch. Ja gut, das ist ja wieder was anderes, sich mit Kleber an der Straße festkleben. Was? Künstlich hyperventilieren? Nee, es gab... Nee, aufs Herz drücken musst du nicht. Es gab einen Trend, wo die Leute hyperventiliert haben im Liegen und dann schnell aufgestanden sind, sodass sie bewusstlos werden. Das haben sie gefilmt. Das ist unglaublich, es ist so unglaublich dämlich. Das ist so bescheuert, Mann. Aber die Wäschetabs-Challenge war schon auch absolute Krönung von TikTok-Trends bisher. Ja, meine ich ja. Zu sechs im Vorstellungsgespräch dann. Ja, mal gucken. Hoffentlich schwätzen sie dich nicht so voll von allen Seiten gleichzeitig und haben da ein bisschen Struktur drinne. Aber du machst das schon. Ich meine, du hast ja hoffentlich Ahnung von dem Thema. Das kannst du denen ja auch ruhig verkaufen, dass du Ahnung von dem Thema hast. Ansonsten, tja. Ach so, wir wollten ja ein Video gucken, fällt mir gerade ein. Null. Kann man Anwendungen die auf einem Container eigentlich mit Anwendungen, die auf einer VM und Cluster oder Notbalancen, ja, kann man. Also spricht nichts dagegen, das zu machen. Also rein von der Machbarkeit her. Geht doch, klar, warum sollte es nicht gehen? Was machst du aktuell? Bist du Projektleiter? Oh, Gottes Willen, bloß nicht. Wenn du wissen willst, was ich beim aktuellen Arbeitgeber mache, guck einfach mal. Da, ich habe auf YouTube. Ja, sowas habe ich gemacht. Warum das mein. Also, ich habe relativ viele Videos zu dem Thema schon gemacht. Kannst dich auf YouTube mal umgucken. Da ist das auch alles ein bisschen ausführlicher, was ich erzählt habe. Aber ich bin glücklicherweise kein Projektleiter. Und ich habe auch keine Ambitionen, Projektleiter zu werden. So, wir müssen jetzt aber das Video noch gucken, weil... sind ja nur 7 Minuten, lul.
The viewers and streamers alike flocked to an extension that allowed you to create a better...
Wir fangen noch von vorne an.
Of Twitch, there's been one extension that millions of viewers and streamers alike...
Guckt euch mal an. Richtig, ein richtig nicer Kekona-Stecker.
Flocked to an extension that allowed you to create a better chat experience for your stream.
You serve zero purpose. You should treat yourself now. Love yourself.
Was so?
I mean that with 100%, with 1000%.
With custom emotes, animated emotes, and various in-depth settings that weren't present on Twitch at the time. Being able to be downloaded to every major browser, better TTV.
Bist du Projektleiter? Ah, Moment, das ist jetzt ein Clip. Ich dachte, das ist irgendwas von früher.
Was the Twitch extension everyone used and loved for years. The developers who created Nightbot put together better TTV and
at the time, Nightbot hat bei mir auch ein paar Aussetzer öfters mal.
It was something quite unique. While I believe Frankerface Z was released around the same time, to this day FFZ is still like the middle child in terms of emote extensions. Better TTV or BTTV reigns supreme with no sort of competition. And I mean, why would they have any? It's a Twitch emote extension. You use it to get the silly little frog in your chat, and that's really its sole purpose. Surely there wouldn't be any drama to a Chrome extension. January 6th, 2021 would be a huge day for the Twitch.
Ich erinnere mich.
For all the wrong reasons. The face of the PogChamp emote, Gutex,
shared his
opinion on the riot at the US Capitol. I know this just went 0 to 100 in one sentence, but this was the reason why he was removed as the face of the emote on Twitch.
This is where
I believe the very, very beginning of the end for Better TTV started, as in reaction to Twitch removing the emote, Frankerface Z removed every PogChamp emote variant. Basically, any imagery with Gutex's face in it was off their extension. Besides Pog, that one stayed, with Better TTV saying that they will not be removing any Pog emotes. In general, Better TTV has never removed emotes due to controversies and likely won't as a result of this behavior.
Ja, das ist der Grund, warum wir noch manche Pog-Emotes im Chat benutzen können, wegen Better Twitch TV.
Ability of choice on our platform. In retrospect, this was the right choice for Better TTV, because during this time, all the big streamers wanted to seem like they were doing a big service to the streaming community by changing their PogChamp emotes to something different, only for them to all flip back to using Gutex emotes like 4 months later. But that statement they released would also backfire on them, because in February of 2021, Better TTV decided to remove the emote Zulu off their website. Now this one I definitely agree Zulu should have been removed. I mean, f***ing look at it, man. After its removal, it was promptly replaced with a new Zulu. But because of that, something in the dark depths was cooking. Something was brewing. In the spring of 2021, a new extension would be making the rounds around smaller streamers' chats, 7TV. In reaction to the emotes Better TTV was removing, this extension was created. Now the big deal about...
Na gut, man muss ja sagen, 7TV hatte am Anfang schon ein paar Probleme, was Emote-Uploads angeht. Ich habe gehört, mittlerweile ist es besser. Also ich sage das jetzt auch gleich vorher, weil ich will denen ja nichts unterstellen. Es gab am Anfang Hitler-Emotes auf 7TV und die waren da auch eine ganze Weile auf der Plattform drauf. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, wird gleich gesagt, okay, das war auch eines der Gründe, warum ich einen größeren Bogen um 7TV gemacht habe. Mittlerweile ist es angeblich besser.
This unknown 7TV at the time was its impressive 200 base emote slots at launch. It seemed like such a no-brainer to swap. Really thinking about it now, I seriously cannot believe Better TTV was able to swindle people out of $5 a month for absolutely nothing in return, like 1 to 2 slots you would get, and then it would max out.
I robbed you, bro. I'm gonna keep it a buck.
Ich hab auch bei der Twitch TV Kohle abgedrückt.
Features 7TV brought to the table, like zero width emotes, allowing you to stack emotes on top of each other and name paints for further customizability.
Okay, das ist tatsächlich ganz cool.
That was enough to convince quite a lot of people to download the extension. The problem with the extension at launch was truly it didn't take itself too seriously, causing some questionable emotes to be plastered all over the website, or hidden private emotes, only visible if you visited the user's profile. There was so much potential for this extension to take off and be better than any extension available. And after some criticism, they took it to heart because they got to work, almost immediately fixing the emote issues and moderation problems. Slowly but surely, the number of users on the website began to grow. and it grew enough to where it was time to start getting emote integration on the other extensions. Emote integration allows users to install only one of the main emote extensions, but will still be able to see all three of the extensions.
Deswegen habe ich auch die ganze Zeit FFZ.
This is where things get funky. Frankerface Z, they easily got the integration. Now for Better TTV. In various chats, 7TV users were asking Better TTV devs about emote integration. This could be chalked up to just general shit talk, and it wasn't directly from the creator Knight, but a few staff members were pretending they didn't know what 7TV was, which doesn't make sense considering they are Better TTV staff members. Like, you would think you would know or catch wind of the new extension that everyone is talking about. On October 9th, 2022, this little Twitter thread would be the start of a little tiny beef between the creator of Better TTV Knight and the creator of 7TV, Anatole.
Moment, es gibt ernsthaft Beefs zwischen Chrome Add-on Creatoren.
Emotes are finally here. You can now upload emotes with up to 3 times more width from your dashboard. Dead app, 7TV on top. Yeah, but 7TV is taking away too much information about you and your viewers. So I would not recommend to use 7TV.
Was? 7TV is taking away too much information about you? Okay. Also sprich, er sagt, da ist quasi so Tracking eingebaut.
TV. From what I've heard, they have bots which sit in all the Twitch chat collecting data. And when the bots get banned, it rejoins on a different account, i.e. you can't get rid of it. Dude, your extension has an option to see the chat while banned. A bot rejoining on Anon is no different. Speak about unethical, while your service literally demands hundreds of dollars for
emote slots.
Later that same month, under what I believe was now a deleted promotional tweet from Twitch, Knight would be seen under that tweet throwing more shade at 7TV.
This sure looks like ban evasion to me, which is definitely against the @Twitch community guidelines. It's surprising Twitch streamers slash viewers continue to promote 7TV given their unethical practices. This response is not what you'd expect from a company acting with good intent.
Now all this shit talk only ever started once 7TV began to become a real threat financially to Better TTV. That's when Knight started this little campaign to shit talk, and I'm sure he thought it would go amazing. I mean, he created Better TTV, he must have all the Twitch OGs by his side. He ended up nuking his whole Twitter page, and has been extremely silent since this encounter, up until January 18th of 2023. A huge, massive, gargantuan update for Better TTV dropped. I am not exaggerating when I tell you this. One to one, bar for bar, they stole every single feature that made 7TV unique. Loyalty badges, larger emote slots, emote renaming, and they changed their logo to a scuffed ass face punch studios.
Wer hat denn jetzt von was geklaut? Better Twitch TV hat von 7TV oder wie geklaut?
Logo. The most interesting addition though was, what's this? 7TV support, has it finally happened? Have all the emote extensions made peace and we can finally live happily ever after? Well, when ticking the 7TV box, you are met with a very backhanded message disguised as a very heartfelt warning, from what I can't help but assume was written by Knight himself. Accumulating over 1 million users in almost 2 years, and every big streamer having the extension enabled in their chat, I believe it is safe to say there is a new king of Twitch emote extensions.
Soll ich auch 7TV extensions aktivieren in meinem Chat? Also, was muss ich dazu machen? Wahrscheinlich dort einmal mich einloggen und aktivieren oder so. Also einmal verknüpfen mit Twitch. Ja, easy. Ja, solange die ihre Moderationsprobleme in den Griff gekriegt haben, mache ich das.
With consistent updates and an owner who doesn't attempt to burn bridges, instead, in the past, was hopeful for a world where all extensions could work together. But clearly with that not being possible, 7TV has cemented itself in Twitch history as the first new emote extension to succeed at breaking into the scene and also stir up the Twitch space by expanding on the whole idea of an extension. And for them, it's worked quite well. I don't believe Better TTV will ever fully die, but the stunts performed by Knight have truly put a stain on the entire legacy of Better TTV.
Sag ich's weder noch. Ich gucke den Stream im Browser und benutze den Chat im Browser. Lass mich raten, das ist ein indisches Video, oder? You must need to watch. Das klingt schon irgendwie sus. Oder China-Chinesen, das kann natürlich auch sein, ja. Auch möglich. Auch möglich. Ich glaube, es ist Bad-Time, oder nicht? Wie seht ihr das? Es sieht nach 22.08 Uhr aus. Das heißt, es sieht nicht nur nach 22.08 Uhr aus, es sieht nach 22.08 Uhr aus, es ist auch 22.08 Uhr. Musst du morgen arbeiten? Ja, ich muss montags nicht arbeiten, freitags muss ich arbeiten. Und das wird beim neuen Arbeitgeber auch so sein. Und morgen fahre ich sogar nochmal nach Frankfurt. Kurz checken, ob ich irgendwas vergessen habe im Chat. Pause Champ. Nee, habe ich nichts übersehen. Ja, welche denn? Ich sehe keine. Er macht... Sag mal! Ist das... Wurde Chainlaw gebannt? Das ist ein neuer Account vom Chainlaw hier. Das muss ich jetzt mal überprüfen. Okay, nee, du bist kein Account von Chainlaw. Du bist 2013 gejoint und bist seit 2017 am Starten, hast über 1000 Nachrichten geschrieben. Nee, okay, du bist nicht Chainlaw 2.0. Ich glaube, ich hab dich auch schon. Aber jemand, der Chainlaw ist normalerweise der Einzige, der dieses Ausrufezeichen-Frage sinnlos spammt. Wo ist er eigentlich? Da habe ich jetzt in den letzten zwei Streams nicht gesehen. Normalerweise ist er immer am Start und spammt irgendwelche sinnlosen Dinger rum oder postet irgendwelche Monkatoss-Subreddits und sowas. Oder sowas, ja. Okay, Leute, wir sehen uns. Bis dann, macht's gut, ciao.